Als wir zu Hause noch uns fertig gemacht haben, habe ich so gedacht, puh, was ist, wenn heute überhaupt gar keiner kommt? Aber ihr seid gekommen. Euch von dieser Stelle her ein herzliches, gesegnetes neues Jahr wünsche ich euch. Gottes Frieden und jede Menge Freude, pfundweise, kiloweise, tonnenweise Freude in diesem Jahr mit und durch Gott. Ich möchte euch von meinen Vorlieben erzählen. Eine meiner Vorlieben ist seit 15 Jahren, ungefähr so lange wohnen wir hier, ein Berg. Ein Berg, der heißt Hoher Blauen. Ich weiß, sicher kennt ihr den nicht so, aber ich beschreibe euch den mal ein wenig. Der fängt gleich hinter unserem Haus an und ist sozusagen unser Hausberg. Ich bin unheimlich gerne da oben, weil bei guter Sicht kann man sehr weit schauen. Im Norden sieht man Freiburg, drüben nach links, also nach Westen, die Vogesen mit dem Rheintal. Und im Süden, wenn es gut geht, sieht man die Schweizer Alpen. Und das Schönste, was ich finde, ist, wenn so Nebelmeer so ist. Und manchmal ist es so dicht, auch wenn du die österreichischen Alpen siehst, da denkst du, du kannst auf dem da laufen und bist schon im Nu dort drüben. Und für mich ist der Hohe Blauen, man kann da Leute entdecken, die da rumlaufen zum Beispiel. Man kann auf den Turm klettern und mit den Leuten auch die Gegend beschauen und so. Das ist eine ganz klasse Gegend. Was ich immer so klasse finde, wenn ich da oben stehe und mal mehr Zeit nehme, dann denke ich manchmal, ich bin der Mose. Also ich bin nicht der Mose, aber ich stelle mir vor, der Mose stand auch so da oben. Ihr wisst ja vielleicht, als Mose dann bald sterben sollte, hat Gott mit ihm nochmal einen Spaziergang gemacht. Ist mit ihm da nochmal auf den Berg Nebo gegangen. Das war nach der Wüstenwanderung kurz vor dem sogenannten gelobten Land, vor dem Land Kanaan. Und dann ist er da hochgegangen und dann hat Gott auch die ganze Umweltverschmutzung weggemacht. Er hat die Wolken beiseite geschoben und dann hat der Mose dieses verheißene Land, wohin er 40 Jahre lang gewandert war mit dem Volk, das hat er gesehen. Der hat jede Einzelheiten gesehen. Der hat die Städte gesehen. Der hat die Dörfer gesehen. Der hat die Täler und Höhen gesehen. Und so komme ich mir dann immer vor, wenn ich da auf dem Hohen Blauen bin und übers Land schaue und denke ich, hey, Gott will deinen Blick weit machen, nicht so in der Enge lassen, sondern dass wir wirklich seine großen Pläne auch sehen. Und ich stelle mir auch vor, dass der Mose auch zurückgeschaut hat. Er hat ja ein relativ langes Leben gehabt. Er ist 120 Jahre alt gewesen, als er gestorben ist. Und bei dem geht das so, das kann man sich gut merken, bei Mose so schön dritteln. Ja? Also die ersten 40 Jahre, da ist er halt aufgewachsen und hat Schulbildung genossen, hat die erste Berufserfahrung gemacht und studiert, alles Mögliche, also sehr viel Weisheit angehäuft. Die zweiten 40 Jahre, die war nicht ganz so einfach. Er hatte einen Menschen umgebracht, musste deswegen fliehen, ist durch die Wüste gelaufen, hat Viecher gehütet, eine Frau bekommen, Kinder und hat dann da bei seinem Schwiegervater Jethro gelebt. Und dann brennt der Busch, ja, der Benedikt ist gerade nicht da, der hätte dann mit der Feuerwehr dann löschen können. Dann brennt der Busch in der Wüste und der Mose erlebt, wie Gott zu ihm spricht. Und dann beginnt die letzte, die aufregendste Phase seines Lebens, nämlich, dass er als Führer des Volkes Israel ernannt wird und das Volk befreien soll aus dem Land Ägypten und durchs hin ins gelobte Land zu führen. Darf ich mal bitte um ein Handzeichen bitten, wer von euch 80 Jahre oder älter ist? Okay. Die Frau hat schon die spannendste Zeit ihres Lebens erreicht. Alle anderen haben das noch vor sich. Ab 80 fängt das Leben richtig an, kann ich euch sagen. Ich weiß Bescheid. Bei Mose war das jedenfalls so. Und was haben die alles erlebt? Was haben die alles erlebt in diesen Jahren? Nur alleine mal der Wüstenwanderung. Und später hat dann der Simon des Alten Testaments, der Asaf, der hat mal ein Lied gedichtet und daraus möchte ich euch gerne vorlesen. Der Asaf hat unter anderem geschrieben: Vor ihren Vätern hat er Wunder getan im Land Ägypten. Er spaltete das Meer und führte sie hindurch und türmte die Wasser auf wie einen Damm. Er leitete sie bei Tag mit einer Wolke und mit dem Licht eines Feuers durch die ganze Nacht. Er spaltete Felsen in der Wüste und drängte sie mit großen Fluten. Er ließ Bäche aus den Felsen hervorspringen und Wasser herabfließen in Strömen. Und doch hatte er den Wolken droben geboten und die Türen des Himmels geöffnet und hatte Manna auf sie regnen lassen zum Essen und ihnen Himmelskorn gegeben. Der Mensch aß das Brot der Starken, er sandte ihnen Speise, bis sie satt waren. Er ließ den Ostwind am Himmel hinfahren und führte dadurch seine Kraft den Südwind herbei. Er ließ Fleisch auf sie regnen wie Staub und Geflügel, wie Sand am Meer. Und jetzt kommt ein ganz toller Vers. Und ließ sie mitten in ihr Lager fallen, rings um ihre Wohnung her. Müsst ihr euch mal vorstellen, ihr braucht nicht mehr einkaufen zu gehen. Wenn Gott so einen Wind schickt, dann kommen diese ganzen Wachteln da direkt in eure Wohnung oder so. Da aßen sie und wurden satt. Er gewährte ihnen, wonach sie gelüstet hatten. Etwas später noch, Vers 52. Und er ließ sein Volk ausziehen wie Schafe und leitete sie wie eine Herde in der Wüste und führte sie sicher, dass sie sich nicht fürchteten. Ihre Feinde aber bedeckte das Meer. Und noch ein Hammervers 72. Und er, also Gott, weidete sie mit aller Treue seines Herzens und leitete sie mit weiser Hand. Das ist doch ein toller Rückblick, den der Asaf da gemacht hat und den der Mose, wenn er da oben auf seinem Nebo da saß oder stand und geguckt hat, auch machen konnte. Er schaute zurück und dann hat er erlebt, nochmal in Gedanken, wie Gott das Meer geteilt hat. Und sie da durchging. Das gab es vorher noch nicht, so ein Wunder. Oder wie der Felsen gespaltet wurde und das Wasser da mit ihnen ging. Das war ein versorgungstechnisches Problem in der damaligen Zeit. So ein Millionenvolk mit Wasser zu versorgen und das noch 40 Jahre und da haben wir die Viecher noch gar nicht mitgerechnet. Aber es hat funktioniert. Das hat Gott gemacht. Also wir in meiner Firma mit den Anlagen, so viel Fabrikwasser oder Trinkwasser könnten wir gar nicht produzieren für so viele Menschen, für so ein Riesenvolk. Gott hat das einfach so gemacht. Dann kam es irgendwo mal an so einen Tümpel, da war das ganze Wasser bitter. Dann hat er da ein Holz gewiesen und der hat das reingeschmissen und dann ging das wieder. Dann konnten die das trinken. Oder dann kamen die Midianiter und haben dann gekämpft. Und ich meine, der Josua, der war schon ein tapferer Mann, aber hat ja auch nicht so viel Ahnung von Kriegsführung. Aber es hat funktioniert. Aber hatte natürlich noch Unterstützung von Mose, der dann stand und hat für das Volk gebetet. Und als dann seine Arme runtergingen, kamen dann noch zwei und haben ihn dann gestützt. All das hat der Mose im Rückblick erlebt, wie das Manna vom Himmel kam, wie die Wachteln, das haben wir schon gelesen. Einfach toll. Die ganzen Feinde, die kamen. Gott war immer da. Und wenn wir jetzt so am Beginn eines neuen Jahres stehen, dann geht es uns vielleicht auch so, wenn du dann zurückschaust, dass Gott doch trotz aller Schwierigkeiten immer da war. Und jetzt denkst du vielleicht, naja, das kann man ja ganz gut machen, sich da vorne hinstellen, ein bisschen was aus der Bibel lesen und den Leuten erzählen, ihr müsst vertrauen, ihr müsst Glauben haben und dann könnt ihr nach Hause gehen und wenn das nicht klappt, dann seid ihr selber dran schuld, warum habt ihr nicht richtig geglaubt. Deswegen möchte ich euch ein bisschen teilnehmen lassen, was wir im letzten Jahr erlebt haben. Ich erzähle euch natürlich nicht alles, das wäre zu viel, aber ein paar Sachen, weil wir gemerkt haben, wir sind auch an unsere Grenzen gekommen. Im April war es gewesen, da ging es Britta ziemlich mies. Wir haben erst gedacht, das wäre was mit dem Magen und dann hat sie da so Diät und Tee und was man da so macht. Und irgendwann kam nachher Fieber dazu und dann haben wir gewusst, jetzt ist höchste Eisenbahn, sind ins Krankenhaus gegangen. Und die haben die Gott sei Dank auch da behalten. Hätten ja genauso gut nachts sagen können, ach, jetzt haben wir nur einen Notdienst oder irgendwo, schicken wir wieder nach Hause oder so, ja. Und am nächsten Mittag lag sie schon unter Messer, war der Blinddarm richtig doll aufgeweitet, veraltert, war schon was ausgetreten. Es war, ich will das jetzt nicht dramatisieren, aber es waren wahrscheinlich nur noch ein paar Stunden gewesen, dann hätte es anders aussehen können. Und da merkst du plötzlich, als ja als Mutter, als die Betroffene selbst, wir als Familienangehörige, wie plötzlich sich alles ändern kann. Wie plötzlich das, du lebst zusammen und bist gewohnt, dich auszutauschen, und auf einmal kann das alles anders sein. Du hast es nicht in der Hand. Kurze Zeit später kam dann Steffen ins Krankenhaus. Bei den Wirbeln, da waren zwei Bänder gerissen. Da hat er so Metallplatten gekriegt, und mit großen Schrauben waren ziemlich lang, die Dinger, wurde verschraubt, damit der Rücken wieder stabilisiert wurde. Und dann hat das nicht funktioniert, hat er ziemlich Schmerzen gehabt, er wurde nochmal operiert und nochmal operiert. Und jetzt, vor ein paar Wochen, hat er die vierte Operation gehabt. Das zehrt natürlich auch an den Nerven und am Körper, und wieder unter das Messer und wieder das alles. Und wo ist Gott? Wo ist Gott? Fragt man sich ja dann auch. Da betet man, beten viele Leute, und es wird nicht besser, die Umstände. Ja. Dann war noch eine freudige Sache im Juni. Und dann sind wir schlagartig von Stund auf Stund gealtert, unendlich gealtert. Wir sind Großeltern geworden. Und war Conny dann auch im Krankenhaus und hat das Baby bekommen. Letztendlich ging alles gut. Und mein Schwiegersohn hat dann noch so eine technische Zeichnung als Geburtsanzeige gemacht, weil er ja gerade sein Studium beendet hatte. Aber für das junge Paar war es auch eine Umstellung, dann ein Baby zu kriegen, Studium gerade fertig, umgezogen, noch im offenen Haus in Lörrach, wo sie arbeiten, für Jugendliche war es auch nicht ganz einfach. Und da kommt man an Grenzen. Kurze Zeit später hat der Heiko dann in dem Krankenhaus, wo er selber zur Ausbildung ist, lag er dann auch mit Lungenentzündung. Ist ja praktisch, da kennt man wenigstens dann das Personal. Und ja, und so ging das eigentlich weiter. Wir haben gemerkt, du kommst ständig an Grenzen. Da war eine Wohnung, die nachher plötzlich nicht mehr da war, und musste sich dann neu orientieren. Da standen kaputte Autos in Köln oder Kandern, und man hat damit Ärger. Auf der Arbeit gab es Quereleien und Auseinandersetzungen. Und. Ich höre an der Stelle mal auf. Und jeder kann ja seine Geschichte vom letzten Jahr da reinpacken. Ihr könntet genau solche Sachen erzählen. Aber etwas war schön. Als wir dann Weihnachten dann nach dem Gottesdienst zu Hause waren, dann saßen wir alle um den Tisch, und da waren alle da. Das ist in unserer Familie auch nicht ganz selbstverständlich, weil da mal auch Sprachlosigkeit herrschte oder Leute Umwege und Touren machten. Ja. Und dann saßen wir da alle, und dann haben wir gesungen zusammen und haben noch was gebetet und Geschenke ausgewickelt, und dann bleibt eigentlich nur noch Dankbarkeit übrig. Dann schaust du zurück und erinnerst dich vielleicht nochmal an das Krankenhaus oder an die Schmerzen oder an die Angst oder so. Aber dann, wie Mose auf dem Nebo, schaust du zurück und sagst: Danke, Herr, du warst immer da. Es ist anders gelaufen, es ist nicht so gelaufen wie wir uns das vorgestellt haben, aber du warst da. Und das könnt ihr ganz sicher auch sagen. So, jetzt komme ich. Ja, der Mose, der hat noch einen schönen Zuspruch am Ende der Wüstenwanderung bekommen von Gott. Da sagt Gott zu ihm in 4. Mose 29: Ich habe euch 40 Jahre lang in der Wüste geführt, eure Kleider sind an euch nicht zerschlissen und der Schuh an deinem Fuß ist nicht abgenutzt. Also Deichmann hätte keine Chance gehabt, irgendwo in der Wüste eine Filiale zu gründen, weil die Leute brauchten einfach keine neuen Schuhe. Hallo Frauen, keine neuen Schuhe. Die brauchten einfach keine neuen Schuhe, weil ich keine Ahnung, wie Gott das macht. Aber Gott hat das Leder da irgendwie zusammengehalten, und die Kleider sind nicht zerfallen. Die brauchten sich nicht ständig irgendwas neu besorgen. Gott macht Wunder. Und wenn ihr jetzt mal zugehört habt, welche Wunder Gott alles gemacht hat, hat er oft gar nicht Wunder wiederholt. Der hat dauernd neue Wunder gemacht. Gott ist nämlich ganz schön clever im Erfinden von neuen Wundern. Und er macht auch für dich und vielleicht auch für mich wieder mal ein neues Wunder. Das war jetzt der Rückblick, den Mose auf diesen Berg hat. Und jetzt kommt etwas. Jetzt ist der Mose tot. Übrigens der Einzige, den Gott selbst begraben hat. Das ist ja auch eine Auszeichnung, dass Gott jemand ein Grab macht und ihn dann bestattet und beerdigt. Jetzt ist der Josua da und steht jetzt vor dieser Riesenaufgabe. Er soll das Volk in dieses Land führen? Wie soll das gehen? Aber Gott ist ja so gut. Gott gibt ihm erstmal eine Vitaminspritze vorab. Ehe der ganze Schlamassel anfängt, sagt er zu ihm. Josua 1, das kennt ihr sehr gut, diese Verse. Niemand soll vor dir bestehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Moses befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst, überall, wohin du gehst. Noch Vers 9. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Das war bitter notwendig für den Josua, denn er stand vor schier unlösbaren Aufgaben. Erstens mal hat er so ein ganz interessantes Volk, was er führen sollte. Die waren sicher nicht ganz pflegeleicht. Denn kaum war mal jemand 40 Tage verschwunden, haben sich mal schnell einen neuen Anführer gesucht oder eine neue Religion zugelegt oder haben gemurrt oder waren nicht zuverlässig oder wollten zurück nach Ägypten, weil das kannten sie ja. Da waren sie zwar Sklaven, mussten arbeiten und so, aber dieses Unbekannte da in der Wüste und ja, gelobte Land und Freiheit ist ja ganz schön, aber sie wollten dann oft und oft wieder zurück. Und diese störrischen Leute sollte er anführen. Na, da gibt's ja sicher irgendwo was Besseres, was man als Job machen kann. Und dann dieses Land, er kannte es ja, er war ja schon vorher mal Kundschafter gewesen, Josa. Der wusste, da waren Riesenstädte, die befestigt waren, dicke Mauern drum. Da waren, weiß ich, 15, 20 verschiedene Völker und Kulturen. Und die stellten jeweils sicher eine Herausforderung dar. Da waren die Söhne Enaks. Da bin ich ein Waisenknabe dagegen. Die waren da, naja, so, also noch ein Stück größer. Gegen die sollte man kämpfen. Die anderen Religionen, alles Mögliche an Widerwärtigkeiten, an Unsicherheiten. Wie wird das neue Jahr werden? Was wird wohl so kommen? Josua hatte das alles vor sich. Und dann redet Gott zu ihm. Gott, ich finde das so klasse. Gott ergreift die Initiative, ehe er da in Selbstmitleid irgendwie zerfließen könnte oder so. Da sagt Gott, horch, ich komme mit dir. Ich komme mit dir. Ja, aber Gott, wie soll das gehen? Du weißt doch, das Volk war störrisch und dann musstest du sie strafen und sowas alles. Und dann stelle ich mir vor, so wie Gott so ein bisschen lächelt und sagt der Josua, ja, ja. Also wenn ich dich so anschaue, so ein perfekter General bist du auch nicht. Da gab es schon bessere. Und ja, so Eroberungspläne habe ich bei dir auch noch nicht gesehen für das Land. Und ich weiß, dass du deine Kraft nicht so doll ausreicht. Du weißt ja noch nicht mal, du siehst den Jordan da, der führte zu der Zeit Hochwasser, als die Geschichte spielt. Also es war ein ziemlich großer, breiter Fluss geworden. Du weißt ja noch nicht mal, wie du das Volk darüber führen sollst. Willst du da ein paar Jahre eine Brücke bauen oder wie willst du das machen? Aber Josua, ich kenne deine Begrenztheit und ich weiß, dass du schwach bist. Und dann hast du dieses super Vorbild noch, den Mose. Das war der super, super, super Führer. Und den kannst du gar nicht ersetzen. Aber Josua, ich bin mit dir. Ich komme mit. Ich schaukle die Dinge für dich. Das schreibt dir hinter die Ohren. Und dann marschieren die los. Und das erste Wunder, was passiert? Was war das? Helft mir mal, ich hab's vergessen. Genau, den Jordan zu durchqueren. Aber wie kommst du durch das Wasser durch? Josua konnte da nicht irgendwo, hatte nicht einen Stab Moses mehr, den er einfach so hinhalten konnte. Dann hat Gott das für ihn gemacht. Hat er ja versprochen. Er hat es versprochen. Und unser Thema heißt, versprochen ist versprochen. Dann hat, das finde ich immer lustig, ich habe null Ahnung, warum das in der Bibel so steht, aber es steht da, dann hat Gott einen Wasserdamm gebaut, also das Wasser gestaut, bei Ahava, das ist im Norden von der Stelle, wo die waren, 25 Kilometer weit weg. 25 Kilometer weit weg, da hat er das Wasser gestaut. Und dann konnten die da trockenen Fußes durchgehen. Es ist doch eine tolle Geschichte. Genau, jetzt muss ich mal gucken, was als nächstes kommt. Genau, dann sind sie vor, dann haben sie vor Jericho gestanden. Und dann kriegt der Josua oder das ganze Volk die Aufgabe oder den Befehl, macht mal einen Schweigemarsch. Das sind Feinde, Waffen und so, wir müssen da kämpfen. Nee. Lauft da einfach mal. Lauft einfach mal um die Stadt drumherum. Okay. Und nächsten Tag lauft er wieder. Und dann lauft er wieder und wieder. Naja. Könnt ihr euch vorstellen, wie die in Jericho sich da halb kaputt gelacht haben über dieses komische Wüstenvolk, was da angekommen ist und einfach da nur immer um die Stadt gelaufen ist. Und wie dann, ja, man erzählt sich zwar große Wunderdinge von dem Volk und von dem Gott da, von dem Volk, aber pff, wenn sie weiter nichts können, als da nur durch die Gegend laufen, na, dann ist wohl nichts, nicht weiter her. Aber dann hat Gott gesagt, und am 7. Tag lauft er mehrmals rum und dann nehmt ihr eure Schofarhörner oder Posaunen und dann wird da richtig Musik gemacht und dann schreit ihr alle noch und dann werden die Stadtmauern einfallen. Stellt euch mal vor, ihr versucht jetzt mal richtig laut zu schreien, ob dieser Saal einstürzt. Dann hat der Architekt was falsch gemacht. Selbst wenn die noch so geschrien hätten und Gott nicht mit dem Zeigefinger die Mauern angestupst hätte, dann wäre immer noch nichts passiert. Gott war dabei und hat die Stadtmauern zum Einsturz gebracht. Etwas später bei Gibeon, dann kämpfen die und irgendwie reicht der Tag nicht. Das ist uns ganz bekannt. Ne? 24 Stunden am Tag ist eh zu wenig. Na gut, man hat ja noch die Nacht dazu. Also der reichte nicht zum Kämpfen. Und dann hat der Josua gebetet und gerufen. Und dann stand plötzlich die Sonne still und der Mond stand still. Hä? Jetzt sag mir mal, wie das geht. Hast das Sternensystem und die Sonne steht still und alles andere dreht sich weiter? Vielleicht nicht. Aber vielleicht stand die Erde still. Und dadurch hat sich die Sonne nicht bewegt, aber Erde stillstehen geht ja nicht, weil dann wäre ja ein Riesensturm durch. Also wie geht denn das von der Gravitation her und so? Ich habe keine Ahnung. Aber für den Erfinder vom ganzen Weltall und vom Sonnensystem ist das doch ein Klacks, da einfach mal die Gesetze so ein Stück weit außer Kraft zu setzen, nur damit die Jungs da noch ihre Arbeit vollbringen können. Und vorher sind noch diese Hagelsteine gefallen, da hat Gott aus dem Himmel auch wieder gehandelt. Gab es vorher noch nicht, dass da große Steine vom Himmel fallen und die verwirrten Feinde dann auch noch besiegen. Wir merken, Gott produziert ständig neue Wunder. Und die wiederholen sich auch nicht. Also von den Hagelsteinen, Markus liest man nochmal irgendwo bei Paulus, dass der auch mit Hagelsteinen gearbeitet hat. Nicht, ne, beim Gemeindebau. Also, das war schon speziell. Und so kannst du das ganze Buch Josua durchlesen. Und Gott hat sein Versprechen gehalten. Ich gehe mit dir, hat er gesagt. Und er ist mit dem Josua gegangen. Am Ende heißt es dann, in Josua 21, so gab der Herr Israel das ganze Land, von dem er geschworen hatte, es ihren Vätern zu geben, und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsum, ganz so, wie er ihnen ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner ihrer Feinde konnte vor ihnen bestehen, sondern der Herr gab alle ihre Feinde in ihre Hand. Es fehlte nichts an all dem Guten, das der Herr dem Haus Israel verheißen hatte. Alles war eingetroffen. Wir haben unser Leben nicht selber in der Hand. Wir haben auch die Umstände nicht in der Hand. Aber wir haben die Zusagen Gottes. Und die wird er einhalten. Er hat gesagt, er wird sie einhalten. Versprochen ist versprochen. Vielleicht noch ein Vers aus Psalm 33. Denn was der Herr sagt, das meint er auch so. Und auf das, was er tut, kann man sich verlassen. Das ist so. Versprochen ist versprochen. Wir haben gesehen, im Rückblick, Mose schaut zurück in all den seinen eigenen Lebensjahren und in den 40 Jahren der Wüstenwanderung. Gott war dabei, hat gestärkt, hat geholfen, hat seine Versprechen eingehalten. Und als der Josua dastand und nicht wusste, wie das nächste Jahr wird, wie die nächste Lebensphase wird, kam dieser Zuspruch. Und am Ende von 2009 kannst du auch wieder einen Psalm schreiben. Und dann kannst du vielleicht nicht unbedingt von Hagelsteinen schreiben oder eingestürzten Mauern, ja, Mauern vielleicht doch, Beziehungsmauern, dass die eingestürzt sind oder so. Dann kannst du das ganz sicher auch schreiben, wie der Asaf oder wie viele andere Gottesmänner oder wie manche Leute in ihren Tagebüchern schreiben. Gott war letztendlich immer dabei. Versprochen ist versprochen. Und jetzt, vielleicht habt ihr euch schon ein klein wenig gewundert, warum das hier so ein bisschen anders aussieht als sonst. Möchten wir gern euch noch eine Gelegenheit geben, am Beginn des neuen Jahres mit Gott auch, ja, wie so einen kleinen persönlichen, ja, wie soll ich das nennen, Vertrag, Versprechen, Abkommen zu treffen. Dazu liegen hier vorne drei verschiedenfarbige Karten. Rot, Gelb und Grün. Und das ist einfach nur mal eine Symbolik, die ihr benutzen könnt, um Gott mal eine rote Karte zu zeigen oder eine gelbe oder eine grüne oder alle drei. Rot soll heute Abend einfach mal dafür stehen, hey, ich schaue zurück im letzten Jahr und es ist nicht alles so gut gegangen, wie ich es eigentlich wollte. Da war manches, was unerledigt blieb, da war manches, was ich gesagt habe, was nicht in Ordnung war, da war vielleicht sogar Schuld da oder Tränen oder Bitterkeit oder was auch immer. Und dann kannst du dir einfach nachher so eine rote Karte nehmen und da musst du gar nichts draufschreiben. Das ist ganz einfach. Du kannst die vor Gott hinlegen, vor das Kreuz hinlegen, weil das ist nämlich die beste Müllhalde aller Zeiten. Mit dem, was dich vielleicht vom letzten Jahr noch belastet, gib's einfach dem Herrn. Du musst das nicht in 2009 auch noch rumschleppen. Gib's ihm doch einfach. Und er macht vielleicht noch was Gutes draus. Die roten Karten liegen hier. Und dann die gelben Karten. Wenn dir was auf dem Herzen liegt, wenn du jemanden hast, für den du beten möchtest, für den du Fürbitte tun möchtest, für deine Nachbarn, für deine eigene Situation, was auch immer. Du kannst Gott alles sagen, du kannst ihn um alles bitten. Beispiele in der Bibel und im praktischen Leben gibt es genug. Dafür die gelbe Karte. Oder wenn dein Herz so voll ist und sagst, hey, ich hätte die Geschichte von Josua und Mose und Asaf und wem weiß ich auch schreiben können, dann gib Gott einfach eine grüne Karte als Zeichen dafür. Ich bin dir dankbar, dass du im letzten Jahr, gerade als es mir so schlimm ging oder als es drunter und drüber ging, du hast einfach mal ein dickes Dankeschön verdient. Du kannst vielleicht Gott nicht einen Kuss geben, aber du kannst ihm eine grüne Karte hinlegen und darüber freut er sich auch. Wir machen das jetzt so, dass der Simon ein bisschen Musik macht und wir mit Gott reden, jeder für sich ganz persönlich. Und dann möchte ich euch bitten, nutzt die Möglichkeit, kommt nach vorne, gebt Gott eine rote, eine gelbe, eine grüne oder alle drei Karten, wie auch immer, was euch auf dem Herzen liegt, was euch der Heilige Geist jetzt so ins Herz gibt. Und ich bin sicher, Gott wird sich freuen. Auf der rechten Seite könnt ihr euch dann so ein Spruchkärtchen fürs nächste Jahr mitnehmen, als Zuspruch, dass Jesus Christus alle Tage bei dir sein wird. Und jetzt hören wir ein bisschen Musik und nutzt einfach die Gelegenheit und zeig mal Gott eine der Karten.